Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Podcast Brain Boosted Transformation. Heute das Thema Lernen. Und heute wird es eine Einladung an euch, liebe Zuhörer, dass ihr mit uns eine Reise macht zum Thema Lernen. Also als ob ihr als Drohne um das Thema drumherum fliegt und neue Impulse bekommt. Und ich habe mir einen super Experten zu dem Thema eingeladen, das ist der Benjamin Jaksch. Hallo Ben, schön, dass du heute dabei bist.
Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist ja nicht nur Experte, sondern du bist einfach, wenn ich dich so beobachte, bei allem, was du tust hier in YouTube und auch in LinkedIn, du lebst das Thema, du wendest an, ja. Du nennst dich ja auch Learning Catalyst und du bist Creator und auch Co-Founder von New Learning Hub, glaube ich, heißt das, ne? Genau. Dann erzähl doch mal bitte, mit Lernen beschäftigen sich so viele Menschen immer schon. Was ist das, was du denkst, was bei dir anders ist als bei vielen anderen, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen? Oder was dich ausmacht als Learning-Katalysator?
Ich glaube, ich mag gar nicht mal quasi mir anmaßen, zu sagen, was ich anders mache, weil ich glaube, jeder kann dann nur seine eigene Perspektive auf das Thema wählen. Ich habe dir gerade im Vorgespräch gesagt, ich bereite gerade einen Vortrag vor für ein sehr großes deutsches Mobilitätsunternehmen. Und der Einstieg, den ich da wählen möchte, der sagt sehr viel über die Frage aus, die du gesagt hast, nämlich es wird manchmal, wenn man das Thema Lernen anschaut, geglaubt, dass es da irgendwie so einen Determinismus gäbe. Also es kommt eine Information rein und dann kommt ein Ergebnis raus. Also Lernen wird teilweise wie so eine Art Automat betrachtet, ne? Information rein, Ergebnis raus. Und egal, welche wissenschaftliche Disziplin du dir anschaust, Verhaltenspsychologie, Psychologie, Motivationspsychologie, Pädagogik, Neurobiologie, keine dieser Disziplinen und auch nicht querschnittlich versteht wirklich, was wirklich dabei passiert. Also Lernen ist nach wie vor ein sehr breites Feld. Da gibt es so viele verschiedene Theorien dazu. Es gibt letztlich keinen Determinismus, wenn ich dir jetzt was erklären würde, ob es tatsächlich quasi bei dir ankommt, was dann heißen würde, du könntest es tun. Da gibt es keinen Automatismus und keinen Determinismus. Da gibt es nur ganz viele Freiheitsgrade, wie man es irgendwie beeinflussen kann. Und das finde ich spannend. Das macht mich selber total neugierig und das lässt mich selber einfach total viel an mir selbst ausprobieren und dann auch gemeinsam mit Organisationen ausprobieren. Und das ist quasi meine Perspektive drauf. Es gibt viele andere Perspektiven, die genauso wirkungsvoll sein können. Und deswegen nenne ich mich auch Learning Catalyst, also Katalysator, weil ich glaube, Lernen ist am Ende wie ein chemischer Prozess, der einfach abläuft. Den kann man nicht großartig steuern, aber man kann ihn, glaube ich, begünstigen und irgendwie energieeffizienter, schneller ablaufen lassen. Da gibt es ein paar Erkenntnisse, wie man das tun kann, aber es bleibt nach wie vor ein bisschen so ein Mysterium und das macht es für mich spannend.
Ja, danke. Also das heißt, das Spannende oder das Mysterium ist ja im Prinzip genau der Raum, der diese unterschiedlichen Ansätze auch alle zulässt. Das heißt, jeder kann mit seinem Verständnis mal einsteigen und jeder kann seinen eigenen Weg finden, wie er das Thema Lernen umsetzt. Das ist ja, bietet ja auch viele, viele Chancen. Jetzt hast du gesagt, es gibt sich keinen Determinismus. Es gibt viele Disziplinen, die unterschiedlich drauf gucken. Neurobiologie ist eine Disziplin, die mich stark beschäftigt. Mhm. Also da wollen wir auch ganz leicht, ganz grob mit der neurobiologischen Brille drauf gucken, was denn wirklich Lernen für den Einzelnen bedeutet, aber auch Lernen in Organisationen, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Und da hast du ja auch schon gesagt, da gibt es einen biochemischen Prozess, der da eigentlich abläuft. Vielleicht können wir uns da aber trotzdem da entlanghangeln. Was heißt denn dann Lernen für den Einzelnen, wenn der biochemische Prozess hier abläuft?
Also ich kann das jetzt nicht sicher sagen, aber da kannst du vielleicht auch mehr drüber sagen. Aber wenn ich sozusagen den Begriff aus der neurobiologischen Perspektive betrachte, dann geht es ja um neue Verbindungen, die geschaffen werden. Also es geht um Verbindungen, die vorher nicht da waren. Und in der Neurobiologie, beziehungsweise ja hauptsächlich in der Neurobiologie, schaut man sich ja im Endeffekt an, welche Neuronen wann aktiv sind und welche irgendwie gleichzeitig zappeln und was dann für Botenstoffe daran beteiligt sind. Genau. Jetzt so ganz, ganz ja. oberflächlich, ganz plakativ ja. betrachtet. Mhm. Und jede leuchtende Neuronenkombination steht für etwas, also diese sogenannten mentalen Repräsentationen. Mhm. Wenn wir jetzt über einen Stuhl sprechen, dann ist in unserer beiden Köpfe ein Muster aktiv, das die mentale Repräsentation für diesen Stuhl ist. Da gehören ganz viele Erfahrungen und Erlebnisse mit dazu, wie es sich anfühlt, auf dem Stuhl zu sitzen, wie es klingt, wenn der Stuhl umfällt, was ich mit dem Stuhl machen kann, der Rollen hat, wie gefährlich es sich anfühlt, auf dem Stuhl zu stehen. All diese Dinge sind quasi Teil dieser mentalen Repräsentation. Und deswegen ist es allein schon hier in der Neurobiologie total spannend zu gucken, wann findet dann wirklich Lernen statt. Auch wenn ich aus meiner Perspektive immer sagen würde, so richtig verstehen kannst du es mit nur dieser Brille, glaube ich, auch nicht. Also, weil dann doch wiederum andere Aspekte mit dazugehören, die dann letztlich zu einem echten Lerneffekt führen. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das absolut so. Also es ist ein super Einstieg, eine Steilvorlage für das Thema. Danke, Ben. Weil letztendlich das Thema ist ja auch, also man hat eine Repräsentation, man hat ein Verständnis von, wie die Dinge laufen, was man mit einer Sache verbindet. Und für mich ist Lernen, also wenn du was Neues siehst, hörst, liest, dir neue Informationen, sagen wir mal, einverleibst, auf welchen Weg auch immer, wenn du das, die neue Information in dir so verankerst, dass du hinterher anders die Sache siehst, anders damit umgehst, also ein neues Handlungsrepertoire hast. Du hast einen neuen, erweiterten Denkansatz. Du hast ja gerade gesagt, wenn man in Verbindung mit dem Stuhl hat man dann die Vorstellung, was man damit alles macht. Ja, wenn ich jetzt irgendwie lerne, mit dem Stuhl kannst du auch, mit 10 Stühlen kannst du auch ganz wunderbar irgendwie ein Gartenhäuschen bauen, keine Ahnung, ja. Dann kannst du dir die Informationen anlesen, du kannst ein Video dazu sehen und aber um wirklich zu lernen, ja, braucht's die vertiefte Informationsverarbeitung, ja. Mhm. Und die kommt immer dann, wenn für dich die Relevanz des Inhalts wichtig ist. Also wenn dir wichtig ist, ja, ich möchte gerne ein Häuschen bauen und mir ist das wichtig und ich lege jetzt wirklich Hand an. Also ich mach's wirklich und spür's, wie sich's anfühlt und ich erlebe das Ergebnis selber. Das ist Lernen. Und da gibt es halt verschiedene Stufen und Aspekte, die alle dazu dienen, dass man ja diesen Input vertieft verarbeitet. Aber wenn man da mit einem guten Gefühl im Sinne von ich schaffe was oder ich habe Freude dran, ich bin neugierig, die Dinge tut und auch die Fertigkeit gewinnt, indem man neu handelt, dann ist das echtes Lernen. Ja. Mhm. Das finde ich so schön jetzt in unserem Gespräch. Wir merken, wir sind jetzt schon sofort mitten im Thema angekommen. Das ist so vielschichtig. Das hat so viele verschiedene Aspekte. Also Lernen ist eben nicht, wie du es vorhin gesagt hast, du schmeißt irgendwo eine Info rein und dann kommt ein Ergebnis raus, sondern die Info ist ein Teilaspekt, der wichtig ist. Aber der Lernprozess als solcher, der kann sich komplett unterschiedlich darstellen. Ja.
Vielleicht, weil mir das gerade einfällt, weil du eingangs gefragt hast, was glaubst denn du, dass du anders machst? Vielleicht ist das ein Aspekt, worin sich meine Arbeit manchmal unterscheidet von denjenigen, die auch sagen, sie beschäftigen sich mit Lernen. Also ich will jetzt niemand irgendwie rausstellen, schlecht reden, aber was ich sehr häufig beobachte, ist, dass es auf dieser Ebene bleibt, die du jetzt gerade ansprichst. Es geht rein um Informationen. Es geht rein um, wie wird irgendwas verteilt. Es geht drum, wer schreibt irgendwo was hin, Lernhacks und solche Geschichten, die dann aus meiner Sicht nicht das Gesamtbild mit betrachten. Die können zwar vielleicht hier und da ein bisschen hilfreich sein, aber um dieses ganze Verständnis irgendwie mit reinzubringen und zu sehen, wie vielschichtig das ist, glaube ich, muss man sich mit den meisten Themen schon mal ein bisschen länger aufhalten, weil man da auch ganz viele Wege dann entdeckt, die eben erstmal gar nicht so offensichtlich gewesen wären, wenn wir nur auf dieser puren Informationsebene geblieben wären. Und ich glaube, das ist so das, was ich zumindest versuche, in meiner Arbeit mit reinzubringen.
Also diese verschiedenen Wege zu entdecken auch, über die es dann wirklich möglich wird, echtes Lernen zu ermöglichen.
Ja.
Ja, die Informationen gibt es ja reichhaltig. Also Wissen ist ja unendlich da oder zugänglich. Es ist mehr zugänglich, als es früher war und es könnte auch ein Problem sein, ne? Dass wir sagen, wir haben so viel Wissen, was machen wir denn da? Das kann uns ja auch überwältigen. Mhm. Das sehe ich in den Lernprozessen, egal wo, ob ich das jetzt alleine mache oder in einem Unternehmen über Seminare, Workshops oder welche Ansätze auch immer, ist immer die Herausforderung auch, was mache ich mit dem vielen Wissen und wie bringe ich die richtigen Impulse zur Umsetzung? Wie kommen die richtigen Impulse bei den Menschen an, die sie gerade brauchen? Und da sehe ich auch, da gibt es nicht so diesen einen linearen Weg, ja. Du kannst gucken, was ist jetzt das allgemeine Thema, welche Impulse sind für alle gut. Und dann ist natürlich der inhaltliche Teil immer, also meiner Erfahrung nach, der inhaltliche Teil ist immer ein Teil, den man auch mit einbaut, die Inhalte zu vermitteln. Was oft auch unterschätzt wird, ist die Zeit, die notwendig ist für diese vertiefte Verarbeitung der Inhalte. Das heißt, gemeinsam Übungen machen, gemeinsam sich die Sachen zu erklären, was man verstanden hat. Also meine Erfahrung ist, wenn ich einen Workshop anbiete und ich baue da ganz großzügig auch Übungen und Zeiten für gemeinsame Reflexion ein, dass sie dann gerne mal gekürzt werden aufgrund des Zeitdrucks. Projekt, wir sind ja alle auch sehr beschäftigt und es sind ja auch oft Führungskräfte oder auf hohen Management-Ebenen, man hat da nicht so viel Zeit. Es ist eine Herausforderung zu sagen, Leute, wenn die Zeit nicht da ist, um das zu vertiefen, dann ist der ganze inhaltliche Teil, den können wir dann auch uns sparen. Weil der kostet dann einfach nur Zeit. Weil wenn du nur den inhaltlichen Teil nimmst, das ist dann wie so einfach weitere Informationen über die Leute drüber spülen. Mhm. Ja? Und das bringt ja nichts. Ne?
Es gibt da einen fantastischen Vortrag von Robert Bjerg. Den findet man bei YouTube. Den kannst du ja dann gerne noch mit verlinken. Der heißt How We Learn versus How We Think We Learn.
Ah,
und
okay.
Das ist ein super Beispiel, was du jetzt gerade bringst, was gerade in effizienzgetriebenen Organisationen, wozu sehr viele große deutsche Konzerne gehören, ein Riesenproblem ist. Und da habe ich erst neulich was erlebt in einem dieser sehr großen deutschen Konzerne, wo auch dann das Feedback der Teilnehmenden war, ja, da braucht es einfach irgendwie 2 Tage Druckbetankung, dann passt es. Wo ich dann genauso reagiert habe wie du, nämlich, nein, dann passt es eben nicht. Und was Robert Bjerg in dem Vortrag sehr schön zeigt, ist, dass es eben Versuche gibt. Was passiert denn, wenn ich Leuten sehr viel Information in einen kurzen Zeitraum reinhau? Dann ist es schon so, dass sie sich kurz danach sehr viel besser daran erinnern können, als wenn sie es sozusagen in Abständen geliefert bekommen. Aber wenn es wirklich Abstände und Reflexionszeiten gibt, dann ist ein paar Wochen nach der Veranstaltung noch sehr viel mehr von dem Wissen übrig und sehr viel mehr von den Dingen anwendbar, als wenn sie es in kurzer Zeit sich quasi reingepaukt haben. Sprich, das, was viele von uns in der Universität oder in der Schule oder in der Ausbildung praktiziert haben, nämlich dieses kurz vor der Prüfung sich alles reinhauen und dann wieder raustun, das stimmt, kurz davor alles reintun und dann wieder raustun, das funktioniert ganz gut, aber es ist null nachhaltig. Das heißt, wenn es darum geht, dass ich meinen Mitarbeitenden irgendwas beibringen möchte, dass sie irgendetwas lernen sollen, was sie tatsächlich im Alltag anwenden, dann darf ich das auf keinen Fall machen, weil das dann wirklich sehr schnell wieder weg ist. Und also, ja, das beschreibt er sehr gut.
Also da werde ich gleich mal reingucken in das Video auch. Und ich finde fast ein bisschen die Ironie in der Geschichte ist ja auch, ne, dass gerade die Menschen, die sagen, okay, wir brauchen Lerneinheiten, wir wollen ja was Neues lernen, die dann sagen, lass uns das schnell reintun und dann schnell wieder raustun, die verschlimmern ja das Grundproblem der zeitlichen Anspannung. Also es verschlimmert das eigentliche Problem. Und aber andererseits dürfen wir schon durchaus auch Verständnis haben dafür, dass das so oft vorkommt, weil wo kommt es denn her? Es ist einfach eine Gewohnheit. Ja.
Es ist vor allen Dingen, in diesem Zusammenhang sehe ich persönlich das vor allen Dingen als Problem an, eben weil die Organisationen oder viele dieser Organisationen, die wurden in den letzten Jahren fast schon zu Tode effizientisiert. Da gibt es quasi keine Sekunde mehr im Tagesablauf, wo jemand sich mal in Ruhe über irgendwas Gedanken machen kann. Wirklich, also viele große Konzerne laufen genauso ab und wenn du mit den Menschen in den Konzernen sprichst, dann werden sie dir das in der einen oder anderen Form auch so spiegeln. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für irgendwas, dann werden Meetings irgendwie noch spät abends gemacht und all diese Geschichten. Das wirkt sich aber nicht nur negativ auf das Lernen aus, sondern eben auch auf neue Ideen generieren, auf Innovation. Und ich meine, jeder, der mal eine Zeit lang vielleicht selbstständig war oder zumindest in seiner Rolle, wo auch immer, die Möglichkeit hatte, sich die eigene Zeit wirklich frei einzuteilen, bin ich mir sicher, dass diese Personen schon mal gemerkt haben, dass manchmal eine Woche nichts tun sehr viel besser für den eigenen Beruf, für die eigene Entwicklung. Also ich sage jetzt nicht Urlaub, also nicht wegfahren, sondern wirklich einfach mal so ein bisschen vor sich hin daddeln, kann wirklich dabei helfen, um auf neue Ideen zu kommen, die man ansonsten in diesem Effizienzkorsett nicht bekommen hätte. Und das sehen ganz viele dieser Organisationen so nicht, weil in irgendeiner Excel-Tabelle stehen muss, wer sich wie viel Zeit mit was beschäftigt hat. Und das finde ich total krass.
Ja, es ist einfach notwendig, dass man sich unterschiedliche, sagen wir, Phasen zugesteht. Ne? Mhm, genau. Und es gibt Phasen, da ist es notwendig, analytisch und fokussiert an Aufgaben zu sein. Aber es braucht eben die Phasen auch, wo man kreativ ist, auf Ideen kommt. Und Ideen kommen nicht unter Druck oder unter Zeitspannung. Da haben wir ja auch verschiedene Hirnmodi. Das eine ist der divergente Modus, wo wir offen denken. Und das andere ist der konvergente Modus, wo wir dann eben fokussiert denken. Und da braucht es unterschiedliche Rahmenbedingungen auch. Das eine ist die entspannte Wachheit, wo wir aber auch viel zulassen. Und da ist sehr, sehr förderlich, dass wir zum Beispiel ja auch viel gehen, einfach mal einen Spaziergang machen. Oder wie du sagst, die Phasen des Datteln oder die berühmten Zeiten unter der Dusche, wo plötzlich also interessante Impulse auftauchen. Solche Impulse, die können nicht auftauchen, wenn man nur unter Hochdruck ist. Also unser System lebt davon, dass wir diese Phasen abwechseln, ja, also einfach in Balance bleiben. Und das ist so spannend, wenn ich da zum Beispiel auch mit Unternehmen zusammenarbeite und allein diese Zusammenhänge klar mache und sage, Business Case mäßig ein bisschen aufdrösel. Sag, wenn ihr immer nur in dem analytischen Zustand seid und ganz stark auch von dem getrieben seid, was ihr gewohnt seid, dann ist ja da kein Raum für Neues. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht die Zeit nehmen und Neues überhaupt mal zulassen, dann können wir noch so sehr Wochen und Monate lang im Innovationsprozess sein. Wenn wir mit einer Idee anfangen, die einfach lahm ist, dann ist das einfach ein schlechter Business Case, ja. Und über diese Business Case Erläuterung da öffnen sich dann durchaus mal Türen, sagen wir, bei den einzelnen Leuten, die da sagen, okay, ist tatsächlich schlecht, ja, so. Vielleicht so können wir es, ja. Ja, genau, vielleicht können wir es ja doch anders machen, ja, oder wie, aber wie kommen wir denn dazu? Weil interessanterweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe die Beobachtung gemacht, auch wenn du über diese unterschiedlichen Phasen sprichst und sagst, wann kommt ihr denn, liebe Leute, wann kommt ihr denn auf gute Ideen, wann ist denn das, ja, dann erzählen die meisten ja, das meistens eben in Situationen, wo wir eben entspannter sind oder einfach mal loslassen, ne, innerlich so. Und das geht dann oft im Privatleben oder im Hobby oder in anderen Themen so einfach und das ist so klar und so logisch. Aber oft ist es so, dass man, als ob man sich in der beruflichen Rolle das nicht zugesteht, als ob die Berufsrolle in einer Parallelwelt stattfindet, wo andere Gesetze gelten. Ne?
Jetzt versetzt du dich mal in die Lage dieser Unternehmen, an die du jetzt denkst, und stell dir mal vor, da würden plötzlich mehr Leute anfangen, im Arbeitsalltag spazieren zu gehen auf dem Unternehmensgelände oder sich einfach mal eine halbe Stunde auf die Bank zu setzen und einen Baum anzuschauen. Was meinst du, was da los wäre?
Ja, genau.
Ja, der hockt den ganzen Tag bloß auf der Bank. Der arbeitet nichts. Das ist ein Riesenkulturthema.
Ja.
Also wann ist es Arbeit? Allein schon das, was ich im Lernkontext häufig erlebe, wenn sich dann jemand dazu entschließt, irgendeine Art von Inhalt zu konsumieren, Buch zu lesen, Video anzuschauen, Podcast zu hören, ist auch das in vielen Unternehmen kulturell schwierig, weil es dann heißt, der schaut den ganzen Tag bloß YouTube-Videos. Wenn aber dann diese Person plötzlich bessere Ideen entwickelt und wenn diese Person sich plötzlich weiterentwickelt, fragen sich die Leute natürlich schon auch, wie ist denn das denn möglich? Also wie hat sie es denn geschafft, von einer mittelmäßigen Verhandlerin jetzt zu unserer Top-Vertriebskraft zu werden? Und da sehe ich aber eben dieses Kulturthema, weil da gehört auch mit dazu, dann auch offen darüber sprechen zu können, dass ich irgendwas noch nicht kann, auch offen darüber sprechen zu können, dass ich mich in etwas weiterbilden möchte, was auch in vielen Bereichen schon quasi implizieren würde, ach so, du kannst es noch gar nicht. Aber du hast doch diese Rolle. Also das ist wirklich ein Riesenthema, was ich auch gerade in vielen großen Organisationen immer wieder so beobachte, was das dann für eine Signalwirkung zwischen den Zeilen hat, wenn jemand sich jetzt offen eingesteht, etwas noch nicht zu können. Und das sehe ich sehr ähnlich mit dem, auch diese lockeren Divergenzzeiten in den Alltag irgendwie einzubauen.
Ja, das ist so spannend, die Beobachtung, die du gerade beschrieben hast. Also die, ich glaube, die kennt jeder. Den einen oder anderen Punkt hat jeder schon mal beobachtet und man kann es nachvollziehen, wo es herkommt. Das ist halt einfach die Gewohnheit, wie man sozialisiert ist und welche unausgesprochenen Regeln es gibt. Und da finde ich es eben spannend, wenn man selber darauf achtet, nach welchen Regeln folge ich oder nach welchen Regeln folgen wir im Team. Wie kommt uns das denn vor? Und auch diese Aussage dieses, was, du kannst das noch nicht. Also ich nutze solche Situationen, wenn sowas kommt, ja, gerne, um einfach mal auch ein bisschen paradox aufzutreten. Oder in manchen Workshops komme ich und habe dann so eine Spickliste. Wir machen dieses Thema, das habe ich mir gestern angeguckt. Ich kann es noch nicht. Und jetzt lernen wir es gemeinsam. Ja? Lass es uns gemeinsam erarbeiten. Dann so, wie, ey, du bist hier, du machst hier einen Workshop und du wirst bezahlt und du kannst es nicht. Ja. Also ich muss immer gucken, wie so der Kontext ist und die Situation. Aber manchmal tut das gut. So dieses, was? Ne? Die kann das nicht auswendig. Und dann sage ich, Leute, was bedeutet das denn, alles im Vorfeld zu können? Das geht doch gar nicht. Wer kann denn alles? Und selbst wenn ich heute behaupte, ich kann das, in 3 Tagen oder in 3 Wochen hat sich schon wieder so viel getan. Also dieser Anspruch, der ist einfach nicht haltbar. Und dieses immer offen bleiben und neugierig bleiben, das ist doch viel, viel wichtiger. Und sich zugestehen und wissen, davon auszugehen, dass wenn man sich als Gruppe trifft und man nimmt sich ein Thema vor, aber wissen, wir können das uns gemeinsam erarbeiten, weil wir eben genau uns die Situationen, die uns angehen, die wir lösen wollen, das ist doch das, was uns treibt. Da ist ja auch unsere Betriebstemperatur dahinter. Da wollen wir ja irgendwas voranbringen. Wenn man anhand unserer konkreten Fälle uns neues Wissen aneignen, in einem guten Zustand, sage ich jetzt mal, dann haben wir doch viel, viel mehr gelernt, als dass uns ein Trainer, der vermeintlich alles kann, irgendwas vortanzt. Ja. Und aber da merke ich in solchen Situationen, dann verschiebt sich ein bisschen so das innere Regelwerk. Ach, das ist möglich. Ne? Und auch wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, wo du dann guckst, die sind grundsätzlich ganz in der Balance, die können Gas geben, die können aber auch kreative Phasen nutzen, die sind unaufgeregt und sind aber sehr, sehr erfolgreich. Die gibt's, wenn du da nach den Beispielen suchst, die gibt's. Was den meisten Menschen Angst macht, wenn man so erzählt von wegen, man muss sich auch mal die kreativen Phasen gönnen, ist halt einfach die Vorstellung, dass dann plötzlich alles nur noch in diese Phase kippt. Dass alle nur noch spazieren gehen und ja so loslassen, ne, sich nicht mehr um die Aufgaben kümmern. Das darf natürlich nicht sein oder beziehungsweise das ist auch nicht menschlich. Ne? Jeder Mensch braucht eine gesunde Balance aus strukturiert vorgehen, ja, Gas geben, Dinge auf die Straße bringen, aber auch sich inspirieren lassen und auch gemeinsam arbeiten oder auch alleine arbeiten. Also es kommt auf die Balance an. Ne? Und nur wenn man eine Sache, insbesondere die kreative Phase, so komplett ausspart, dann wird es halt insgesamt anstrengend. Nicht nur für einen selber, sondern auch für das Umfeld, wo man unterwegs ist. Da finde ich noch viel, viel mehr drüber gesprochen werden, dass man eben solche inneren Regelwerke mal ein bisschen auflöst, ne, und sagt, was bedeutet das denn und welche Ängste stecken denn dahinter und sind die denn begründet? Sag ich, nee, wir wollen nicht alle nur noch im Liegestuhl liegen. Es macht keinen Spaß, das ist langweilig auf Dauer. Ne? Ben, was heißt denn das Wort Musterbruch für dich, wenn ich dir das so sage?
Das ist eine gute Frage. Ich denke da unmittelbar an was, das nenne ich die Kompetenzfalle. Und zwar die menschliche Kompetenzstufenentwicklung oder Kompetenzentwicklung findet ja in diesen 4 Stufen statt, von unbewusster Inkompetenz hin zu unbewusster Kompetenz. Das heißt, die höchste Stufe der Kompetenz ist, dass ich etwas unbewusst ausführen kann. Das heißt, beispielsweise Fahrradfahren, das kann ich so gut, da kann ich währenddessen ein Eis essen, sprechen, auf die Umgebung achten. Und Musterbruch wäre für mich, dass ich auch mal schaue. Beim Fahrradfahren ist jetzt vielleicht der Musterbruch nicht so interessant, aber in anderen Tätigkeiten, zum Beispiel kommunizieren, da sind wir wahrscheinlich alle insofern unbewusst kompetent, wir können das, ne, wir unterhalten uns jetzt. Wir haben da also einen gewissen Status der unbewussten Kompetenz erreicht. Das Problem ist, wenn wir jetzt da Herausforderungen hätten, also wir würden mit der bisherigen Herangehensweise irgendwo an eine Grenze stoßen. Beispielsweise kann ich gut kommunizieren, aber jetzt möchte ich lernen, vor einem Publikum zu kommunizieren. Dann kann es sein, dass ich mir mit der bisherigen Herangehensweise hier einfach aus der Historie gewisse Grenzen aufgebaut habe, warum ich zum Beispiel vor Publikum nicht so gut kommunizieren kann. Und ein Musterbruch wäre es für mich, dann mal zu schauen, was sind denn überhaupt die Muster, die ich mir da angeeignet habe? Was könnte ich denn überhaupt anders machen? Und mit diesem Muster dann zu brechen. Und das ist für mich eine der wichtigsten Themen in meiner Arbeit, weil ich durch Parcours eigentlich genau das erlebt habe. Also dadurch, dass ich mit Parcours angefangen habe, überhaupt erst selbst in der Lage war, Kompetenz aus dieser Perspektive zu betrachten.
Ben, jetzt erzählst du über das Parcours. Für diejenigen, die das nicht kennen, was Parcours ist und was damit verbunden ist, vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal erzählen.
Parcours wird zumindest öffentlich so wahrgenommen als irgendwie so eine waghalsige Sportart, wo Leute über irgendwelche Häuser drüber springen. Ist im Kern aber eigentlich der Gedanke, sich mit einer mir bekannten Umgebung mal anders zu beschäftigen. Also es geht darum, dass ich mich physisch in meiner Umgebung mal kreativ mit dem beschäftige, was da so rund um mich herum gegeben ist. Ich glaube, die Definition, die man jetzt beispielsweise bei Wikipedia findet, ist so der kürzeste Weg von A nach B, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin. Und was dazwischen ist, das wird halt dann überwunden. Ich finde die Definition aber insofern ein bisschen irreführend, weil natürlich klettert jetzt nicht jeder einfach über ein Haus sozusagen. Und das war für mich eben auch das Ausschlaggebende, dieses, ich bin in einer Umgebung, die kenne ich eigentlich und für die gibt es eine gesellschaftlich akzeptierte Herangehensweise und irgendwie ein gesellschaftlich akzeptiertes Muster, Beispiel Parkbank, da setze ich mich halt drauf. Vielleicht, wenn ich an einem guten Tag setze ich mich vielleicht mal auf die Lehne anstatt auf die Sitzfläche. Und wenn ich mich dieser Umgebung jetzt irgendwie mit Parcours näher, dann balanciere ich halt da drauf, dann krabbel ich unten drunter, dann springe ich oben drüber, dann kann ich mal all diese Dinge ausprobieren. Und das ändert eben mein Bild von dem, womit ich gerade interagiere. Und da komme ich dann auch eben an den Punkt, dass ich, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses gesellschaftlich und kulturell akzeptierte Muster überhaupt entdecken kann. Ne? Also ist es denn dann noch eine Bank? Ist es dann noch eine Treppe und eine Mauer? Oder wenn wir damit anders umgehen, was heißt denn das für uns auch als Gruppe sozusagen oder als Organisation?
Ja, diese Frage ist gerade in heutigen Zeiten besonders wichtig, wo sich ja die meisten Organisationen in Wandlungsprozessen befinden, irgendeine Transformation, ob es jetzt hin zu dezentralen Arbeiten, selbstorganisierten Arbeiten, agiles Vorgehen oder neue Innovationsvorgehensweisen. Da geht es um Veränderung. Es geht darum, neue Wege zu finden, die besser zur Lösung führen oder die neue Lösungen bereithalten oder besser zur Vision führen. Das heißt, man hat Rahmen, man hat Prozesse, man hat Gegebenheiten, aber man betrachtet es neu und sagt, wie kann ich denn anders damit umgehen? Welche anderen Möglichkeiten habe ich? Und das ist doch dann auch echte Veränderung, mich in einem bisherigen Umfeld anders zu verhalten, Neues auszuloten und gucken, was bringt mich weiter?
Ja.
Na, da ist Parcours ein super Beispiel. Da kann man sich das super vorstellen, ne? Weil so ein Treppen im öffentlichen Bereich, ja, die steigt man, ja. Man geht einen Schritt nach dem anderen. Genau. Und wenn einer mit dem Skateboard drüber huscht, drüber fliegt, dann denkst du, boah, geht das? Aber es geht, ja. Und wenn man erstmal sieht, was alles geht, ich glaube, das kann auch eine sehr stark befreiende Wirkung haben. Also es ist Musterbruch im Sinne von, wie du sagst, man beleuchtet es neu. Aber es ist erstmal notwendig, da genauer hinzugucken, worum geht es denn? Sich immer bewusst zu machen, wie machen wir es bisher und wie wollen wir aber das Bisherige überwinden?
Und das ist der spannendste Aspekt für mich, nämlich wie machen wir es bisher? Da sprechen wir ja eigentlich kaum drüber. Also, weil das ist halt einfach gewohnt. Und da ist, glaube ich, Kommunizieren das beste Beispiel, weil das jeder von uns tut, sprechen. Aber hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie du deine Stimme überhaupt einsetzt? Hast du darüber Gedanken gemacht, wie und wann du atmest? Du hast dir vielleicht darüber Gedanken gemacht, weil du einen Podcast hast und weil du viele Workshops gibst. Aber jemand, der jetzt einfach irgendwo anfängt, zum Beispiel mit Kunden zu verhandeln, hat sich darüber wahrscheinlich bisher noch nie Gedanken gemacht und würde also vielleicht irgendwann in dem Prozess an ein Hindernis stoßen und sich dann fragen, warum hören die mir eigentlich alle gar nicht so zu? Oder würde feststellen, irgendwie bei Verhandlungen habe ich das Gefühl, ich komme da nie auf irgendwie einen grünen Boden oder auf einen grünen Zweig und mein roter Faden, da kommt irgendwie keiner mit. Und dass es dann vielleicht daran liegt, wie diese Person spricht zum Beispiel, das erfordert sehr viel Reflexion, das erfordert sehr viel Reinschauen. Das kann ich nicht alleine tun. Da brauche ich auch jemanden, der sich vielleicht mit dem Thema auskennt. Da brauche ich einen Raum zum Üben. Da muss ich mal schauen, wie könnte ich es denn anders machen. Und das ist auch das, ne? Das bringt mich zurück zu dem Eingangsthema, wie komplex, wie unfassbar komplex das dann sein kann, um rauszufinden, worin jetzt eigentlich dann die eigentliche Lösung liegt.
Was du beschreibst, zeigt auch nochmal ganz deutlich, die Notwendigkeit hinzugucken ist ja meistens dann gegeben, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, ne? Oder man hat Situationen, die einen immer wieder unangenehm sind oder halt belassen, wo man sagt, irgendwie so wie es gerade ist, ist es nicht okay. Also das betone ich deswegen nochmal extra, weil alles, was wir bisher tun, gewohnheitsmäßig, ist ja nicht per se schlecht. Ja?
Genau.
Und das ist so wichtig, dass man sagen, okay, dieses, es ist nichts verkehrt, mit, dass man einfach die Treppe steigt, indem man Stufe für Stufe nimmt. Das ist durchaus okay. Das heißt nicht, wenn jemand plötzlich mit dem Skateboard drüber fliegen kann, dass wir das nur noch so machen. Es geht nur darum, zu sagen, okay, so wie wir es machen, das ist nicht die letzte Wahl. Es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, wenn es gut ist, wenn es uns weiterbringt. Ja.
So wie ich es heute tue, ist ein Ergebnis einer Problemlösung aus der Vergangenheit.
Genau. Und die Problemlösung aus der Vergangenheit war immer für was gut.
Genau.
Ist gerade in Transformation halt auch wichtig, dieses, wenn die Menschen halt das Gefühl bekommen, ja, so, wir machen jetzt alles neu, als ob alles schlecht gewesen wäre. Ist ja, ja nicht. Ist ja überhaupt nicht, gar genau. Nicht. Genau. Es geht nur darum, so wie es aber gerade läuft, führt es uns nicht wirklich weiter oder es führt uns nur im Kreis herum, weil sich einfach Rahmenbedingungen geändert haben und auf die dürfen wir dann auch reagieren. Und auf die dürfen wir aber auch also mal aus einem Gefühl der Sicherheit und Kompetenz auch reagieren, dass wir sagen, okay, wir sind in der Lage, genau drauf zu gucken, was ist es denn, wo wir nicht weiterkommen und welche Möglichkeiten haben wir denn? Mhm. Ja? Und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich auch eingangs gesagt habe, was heißt Lernen für den Einzelnen und Lernen für die Organisation. Wenn sich mehrere Gehirne zusammenschließen, du kommst immer auf viel, viel bessere Gedanken und Lösungen. Und wenn man mal die Köpfe verschaltet und auch so mal eine halbe Stunde vielleicht mal gemeinsam spazieren geht, dann kommst du nach einem Spaziergang, was ich übrigens als regelmäßiges Format, wirklich als regelmäßiges Lernformat verwende, wo man sagt, das ist jetzt der Grundgedanke zum Assoziieren. Jetzt geht man eine halbe Stunde ist überschaubar. Ne? Auf welche Lösungen kommt ihr? Ganz locker flockig und das ist unfassbar, was auf welche Möglichkeiten Menschen kommen können. Mhm. Und plötzlich, wenn sie dann gehen, in dem richtigen Modus sind, im Sinne von, hey, da geht was, ne, sind Dinge möglich, die sie niemals nicht für möglich gehalten hätten, wenn sie in einem stark analytischen, fokussierten Zustand unter Druck irgendwo in einem Meetingraum gesessen wären. So, und jetzt macht mal, jetzt analysiert mal, ne. Und da sehe ich, meine Beobachtung ist, dass das Potenzial der kollaborativen Intelligenz auch noch lange nicht ausgeschöpft ist. Da geht noch so, so viel mehr.
Und auch hier sehe ich sofort aber wieder dieses Kulturthema, weil ich stelle mir jetzt eine Situation vor, wo eine Gruppe, die ohnehin schon zusammenarbeitet, sich mal den Raum gönnt, meinetwegen gemeinsam spazieren zu gehen oder irgendwas anders zu tun, für eine halbe Stunde rausgehen. Die Leute bleiben ja dann, und dann ist es wieder musterbrechend, die bleiben in den Mustern, die sie in dieser Gruppe sowieso schon haben. Meist. Also, ne, weil da gibt es die Personen, die sind die, die ohnehin immer die Klappe aufhaben, dann gibt es die, also, ne, weil sie sich so ja schon kennen. Also, und auch hier braucht es dann halt irgendwas. Wie kann man dieses Muster brechen? Jetzt ist es so, ich denke dann auch unmittelbar an, keine Ahnung, zusammen paddeln gehen und Klettergarten und was auch immer. Aber das ist halt schwierig, weil dann gehst du da hin und jetzt erleben sich vielleicht alle mal ein bisschen anders und dann kommst du wieder in dein Setting zurück und alles ist so wie vorher, weil du bist am gleichen Schreibtisch, du hast die gleichen Verantwortlichkeiten. Also eigentlich brauchst du irgendwie beides, ne? Also du musst auch irgendwie strukturelle Änderungen herbeiführen können in diesem typischen Arbeitssetting, sodass auch Leute vielleicht mehr Verantwortung übernehmen können, dass sie auch mal in diesem Arbeitskontext Aufgaben übernehmen dürfen, Sachen sich überlegen dürfen, die sie zuvor halt so nicht durften. Also das finde ich auch sehr spannend, weil das ja eben in den vergangenen Jahren so ein typisches Ding war. Jetzt gehen wir mal in den Wald, jetzt gehen wir mal klettern, jetzt gehen wir und so weiter. Und da wurden, glaube ich, sehr viele gute Sachen damit gemacht, aber auch sehr viel verbrannte Erde generiert. Eben weil, wenn man dann zurück am Arbeitsplatz war, bin ich halt immer noch der Ben, der, keine Ahnung, gerne YouTube-Videos guckt. So.
Also mit diesen Team- oder Outdoor-Aktivitäten sagst du, es ist ja viel Gutes gemacht worden. Mhm. Also ich glaube, jeder, der wirklich mal so eine auch zum Teil Grenzerfahrung gemacht hat in der Natur, also da bewegt sich ja was im Inneren, ne? Wenn man so an seine eigenen Grenzen gelangt oder aber auch spürt, was es bedeutet, wenn man als Team zusammenhält. Das ist eine Erfahrung, die man auch abspeichert. Also ich glaube, dass das schon was bewirkt. Mhm. Wenn du aber sagst, die Leute kommen dann zurück in ihr normales Arbeitsumfeld und können das gar nicht wirklich umsetzen, das, was gelernt ist, ja, dann hat das ja mit Strukturen auch zu tun. Mhm. Das heißt, da ist es halt auch notwendig, dass man gleichermaßen darauf guckt, dass man die Strukturen so anpasst oder die Rahmenbedingungen in der Arbeit bietet, dass man das auch wirklich einsetzen kann, nutzen mhm. kann. Ja. Also es liegt nie immer nur an den einzelnen Menschen, dass sie selber lernen, sondern es geht auch darum, dass die lernende Organisation auch flexible Strukturen hat, mhm. die aber alle gleichermaßen in der Zielerreichung unterstützen. Was wäre jetzt aus deiner Sicht das Fazit? Ihr habt ja eingangs gesagt, eine Einladung, jetzt mal das Thema Lernen, mal so wie so eine Drohne drumherum zu fliegen und sagen, was sind denn da so vielleicht neue Impulse, die man bekommen kann zu dem Thema? Ich würde sagen, in jedem Fall, ein Impuls ist, dass es gibt halt einfach keinen linearen Prozess. Also es gibt einfach alles, was heute in Organisationen als Lernen verstanden wird, auch als in Form von Lernformaten angeboten wird, das sind Puzzlesteine. Ja, die sind alles wichtige Bestandteile, aber die dürfen nicht isoliert gesehen werden. Es braucht halt einfach auch grundsätzlich die Ermutigung, die Inspiration, dass die einzelnen Menschen in ihrer Arbeit im Team aber auch in Communities sich austauschen. Das wäre für mich so definitiv eine Schlussfolgerung, die ich da sehe.
Ich bin gerade noch so ein bisschen unschlüssig, was für mich so die Schlussfolgerung wäre. Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Das ist ja auch das, was ich so zumindest, wofür ich stehe, dieses nimm's nicht zu leicht oder mach's dir nicht zu einfach mit dem Thema Lernen. Auf der anderen Seite ist das natürlich, das erhöht irgendwie die Einstiegsschwelle, wenn ich sage, das ist nicht so einfach. Gleichzeitig glaube ich, dass es eigentlich einen ganz einfachen Weg gibt. Also man kann diese Hürde sehr stark herabsetzen, wenn man das Thema Beziehung ernst nimmt. Und zwar, wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge anzusprechen, die mich beschäftigen, wenn ich darüber sprechen kann, was ich noch nicht kann, wenn ich Fragen stellen kann, wo ich keine Ahnung habe, wenn ich alles offen teilen kann, was mich beschäftigt, dann kann genau das der größte Lernkatalysator sein als Herangehensweise, den eine Organisation braucht. Da gibt es einige Aspekte und ich glaube, ich habe das wahrscheinlich jetzt auch deswegen noch oben aufliegen, weil ich eben gerade einen Vortrag vorbereite für, habe ich dir vorher erzählt, aber das ist aus meiner Sicht so wirklich der wichtigste Aspekt, diesen Beziehungsaspekt beim Lernen voll ernst zu nehmen, weil der Mensch, die Menschheit wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn sie nicht gelernt hätte, zusammenzuarbeiten. Es gibt aktuell viele Dinge, wo die Menschheit sicherlich nicht zusammenarbeitet, weder auf großem noch auf kleiner Ebene, aber als Spezies sozusagen jetzt im Tierreich wären wir nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht kooperieren könnten. Und ich glaube auch, dass das eben ein extrem wichtiger Aspekt für uns ist, das ernst zu nehmen, dass Lernen immer was mit anderen Personen zu tun hat. Ich brauche diese Außenperspektive. Ich brauche jemanden, der mir sagt, übrigens, mit deinem Verhandlungsgeschick, hast du mal gemerkt, die Leute hören dir nicht zu, weil du die ganze Zeit sagst. Zum Beispiel, oh, stimmt. Und deswegen braucht es das einfach. Wir brauchen uns da gegenseitig. Wir brauchen Leute, die von irgendwas mehr Ahnung haben. Wir brauchen Leute, die von irgendwas keine Ahnung haben, weil sie uns auch dabei helfen, Dinge zu verstehen. Das war für mich, als ich mit 12 angefangen habe, Nachhilfe zu geben, so wichtig, so viel erklären zu dürfen, weil ich verstanden habe, auf wie viele Wege man etwas eben nicht verstehen kann, bis man genau den einen Weg findet, wie es dann doch klappt. Und deswegen ist für mich auch das Thema Beziehung einfach so ungemein wichtig und versuche auch eigentlich diesen Aspekt jetzt mehr und mehr in meiner Arbeit in Organisationen mit reinzubringen.
Also das ist ein super schönes Fazit, weil interessanterweise, hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, das ist doch selbstverständlich, aber ist scheinbar doch nicht. Das Lernen passiert gemeinsam. Mhm. Und wir Menschen sind Beziehungsmenschen. Das heißt, für mich bedeutet es, ein komplett neues Verständnis auch von Lernen zu bekommen. Also letztendlich auch immer offen und neugierig zu sein auf sich selber, auf die anderen, auf das Feedback, was man bekommt, auf jede einzelne Lernerfahrung, die man macht oder auf jede einzelne Erfahrung, indem man neu handelt, neu denkt. Einfach offen und neugierig bleiben. Entspannt aber dabei bleiben, wenn man sagt, okay, jetzt alles, was ich tue, bringt mich nur weiter. Und das ist das Wichtigste. Also sich zu verabschieden von diesem, von dieser uralten Lernvorstellung, dass man einfach Inhalte irgendwie sich reintut und dann einen innerlichen Check dahinter macht. Ja, ich habe es jetzt gelernt, das war's dann. Und es wird nie wieder angewendet. Sondern dass es wirklich ein andauernder Prozess ist. Und dass das Lernen findet überall statt, da wo Menschen sind. Und das, glaube ich, darf in Organisationen noch viel, viel stärker auch mit Freude genutzt werden, viel selbstverständlicher genutzt werden. Die Möglichkeiten sind alle da.
Genau, nicht nur einmal im Jahr im Zeitmanagement-Seminar, sondern hier, genau jetzt, wenn hier ein Mensch ist, dann wird hier gelernt.
Genau, klasse. Vielen, vielen Dank, lieber Ben, für deine Zeit, für den Austausch. Es war sehr bereichernd und macht viel mehr Lust noch auf das Thema. Und macht für mich noch viel mehr Lust zu überlegen, also wie kann man denn wirklich, wie selbstverständlich, ohne groß was aufzusetzen, in Organisationen lernen, umsetzen. Ach, da fällt mir noch ein, ich meine, klar, die Coaches, die agilen Coaches oder überhaupt Begleiter, Lernbegleiter, die sind ja auch da, die Prozesse begleiten, die da im Prinzip immer dann, wenn Menschen arbeiten und agieren und vielleicht nach der alten Art und Weise vorgehen würden, wo wir sagen, ach, guck mal, du könntest ja nochmal anders, ach, guck mal, du könntest ja doch mal anders, so einen kleinen Stups geben und dann ein bisschen zeigen, dass man nicht nur Schritte über die Treppe tut, sondern einfach Dinge anders angehen kann.
Weil du es jetzt erwähnst, muss ich es auch noch kurz erwähnen, weil ich hier auch wirklich zur Vorsicht rate, dass die Personen, die das tun, auch echt Teil des Systems sein müssen. Insofern, ich finde, es gibt nichts Langweiligeres als ein Lehrer, der sich nicht selber entwickelt. Bestes Beispiel, damals der Lehrer, der sich immer beim Videorekorder, beim DVD-Player hat helfen lassen, weil er immer gesagt hat, ich verstehe das nicht. Was ist denn das?
Hatten wir den gleichen Lehrer?
Ja, alle hatten diesen Lehrer. Und genauso sehe ich das jetzt auch bei Entwicklungsbegleitern und Begleiterinnen. Wenn die nur die sind, die quasi stupsen und mit dem Finger zeigen, das ist bei weitem nicht so inspirierend und bewegend, wie wenn diese Personen tatsächlich selber irgendwas in Gang bringen, was ich anfassen und mitbekommen kann. Das ist für mich, also ne, du hast mich auch so ein bisschen als Lernexperten vorgestellt und ich werde teilweise so kontaktiert. Ich sage das selber nie, ich mag das nicht so gern. Was ich tue ist, ich entwickle mich einfach selber. Ich versuche wirklich tagtäglich irgendwas besser zu machen, irgendwas anders zu machen. Bei mir sind es dann hauptsächlich die Videos und die ganzen Geschichten, die ich selber gestalte, einfach um klar deutlich zu machen, ich möchte das selber leben und nicht nur über irgendetwas sprechen und dann da Luftschlösser bauen. Und das sehe ich in diesem Kontext als ungemein wichtig an. Ich bin auch nicht der, der sich quasi hinstellt und sagt, so, ich habe es jetzt verstanden, sondern ich möchte nach wie vor der sein, der sagt, das ist sau interessant, aber keiner von uns kann das voll verstehen. Jetzt schauen wir mal, was wirkungsvolle Hebel sein können.
Kriegst du eine hundertprozentige Zustimmung? Menschen, die sagen, ich weiß schon, wie es geht. Mhm. Oder ich habe alles schon verstanden. Mhm. Das ist der Anfang vom Ende. Dann entwickelst du dich wirklich nicht weiter. Und das Leben entwickelt sich einfach weiter. Und es macht auch viel mehr Spaß, so dran zu bleiben. So.
Das stimmt.
Insofern werde ich dich zukünftig nicht mal als Lernexperten vorstellen, sondern als Einladenden für neue Themenfelder.
Als Typ, der irgendwas mit Lernen macht.
Ja, ganz lieben Dank, lieber Ben.
Danke dir.
Und ich freue mich auf vielleicht sogar ein anderes Gespräch zu anderer Zeit nochmal.
Bestimmt.
Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt Impulse für euch mitgenommen. Lasst mir gerne einen Kommentar auch da und welche Impulse ihr mitgenommen habt. Und ich wünsche euch eine schöne, transformative Zeit, die sowieso von Lernen begleitet ist. Aber es darf auch Spaß machen. Alles Liebe. Tschüss zusammen.
Ciao.